Willkommen bei der Energiefeldtherapeut, dein Podcast für mehr innere Stärke und Lebensqualität. Ich bin Rico Brunner und zeige dir im Gespräch mit Tiziana, wie verletzte oder funktionierende Energiefelder dein Leben beeinflussen. Freu dich auf spannende Einblicke und echte Fallbeispiele.
Der hat so eine gute Energie. Ich bin heute irgendwie energielos. In diesem Raum fühle ich eine komische Energie. Wir benutzen das Wort Energie fast täglich. Ganz selbstverständlich. Aber was ist das eigentlich? Strom? Kraft? Schwingung? Ein Gefühl? Oder nur eine nette Umschreibung für Stimmung? Ich bin Tiziana und heute machen wir einen Deep Dive in das, was Rico seit über 27 Jahren täglich sieht, spürt und damit arbeitet. Energie. Hallo lieber Rico. Was verstehst du als Energiefeldtherapeut unter Energie?
Hallo Tiziana und hallo liebe Zuhörer, dass ihr heute wieder dabei seid. Energie ist eines der Wörter, das jeder benutzt, aber kaum jemand wirklich erklären kann. Und das ist auch verständlich, denn Energie ist nicht etwas, was man einfach anfassen oder zeigen kann. Aus meiner Erfahrung als Energiefeldtherapeut beschreibe ich Energie eher vielschichtig und nicht einschichtig. Das heißt, Strom aus der Steckdose ist einschichtig. Da ist klar definiert, was dieser Strom ist. Bei den Energien von Menschen gibt es ganz viele unterschiedliche Energien. Es gibt ganz viele unterschiedliche Konstellationen und das macht es für viele schwierig, aber auch für viele diffus. Denn, ich greife gerade auf, was du gesagt hast, zwei Menschen laufen in den Raum hinein und der eine sagt, da hat's eine komische Stimmung. Und der andere denkt, nee, hat's nicht. Und jetzt wer hat recht? Keiner hat recht und beide haben recht. Denn der eine ist vielleicht ein bisschen geschwächt und nimmt dadurch die Stimmung übermäßig wahr. Und der andere ist vielleicht viel stärker und hat darum auch keine Probleme damit, wenn die Stimmung im Raum mal nicht gut ist, weil er das nicht merkt, weil ihn das gar nicht betrifft. Und so ist Energie so vielschichtig, so differenziert, dass es eigentlich schwierig macht, miteinander über dasselbe zu sprechen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jeder etwas anderes meint, sehr, sehr groß ist.
Okay, also du hast jetzt davon gesprochen, dass Energie vielschichtig ist. Aber in dem Beispiel, was du gerade gemacht hast, ging ja eher um den Zustand des Menschen, also wie der Mensch das empfindet. Lass doch vielleicht tiefer eintauchen, wie was wirklich diese Energie ist. Also wie würdest du diese Vielschichtigkeit der Energie beschreiben? Du hast ja gesagt, Strom aus der Steckdose ist einschichtig. Energie in unserem Energiefeld oder im Raum ist vielschichtig. Könntest du da vielleicht ein Beispiel machen oder das ein bisschen bildlich vielleicht erklären?
Also grundsätzlich müssen wir zwischen zwei Dingen unterscheiden. Wie ist die Energie und wie empfinde ich sie? Und die meisten Menschen sprechen immer darüber, wie sie die Energie empfinden. Und die Vielschichtigkeit der Energie ist sehr schwierig zu erklären, weil man es wie sehen muss, um diese Vielschichtigkeit zu verstehen. Diese Vielschichtigkeit heißt für mich, dass sich Energie unterschiedlich verhält, dass Energie unterschiedlich reagiert und dass sie miteinander in Bezug nochmals eine neue Art von Handlung auslebt. Und darum habe ich den Strom genommen. Strom fließt immer. Und jetzt die Energie, würde man sagen, ja, Energie kann fließen, aber nicht immer. Energie kann auch aufwärts fließen, abwärts fließen, stehen bleiben, verzögert fließen. Das ist so vielschichtig, weil man vielleicht sagen kann, dass die Energie, über die wir jetzt sprechen, dass das eigentlich nicht eine tote Energie ist wie Strom, obwohl sich Strom bewegt, aber hatte keinen inneren Antrieb. Strom hat keine Motivation, wohin zu gehen, wo er nicht geleitet wird. Und Energie von einem Menschen kann auch dahin gehen, wo sie nicht geleitet ist. Sie kann Widerstände überwinden, was normale Strom aus der Steckdose auf diese Art nicht kann. Und das ist so das Vielschichtige, was es auch diffus macht, wenn man es nicht versteht, weil man dann das Gefühl hat, ja, aber das ist ja jetzt unlogisch. Das muss doch so sein. Und das ist für mich das Spannende an der Energie, dass Energie eben gegensätzlich ist und sowohl als auch sein kann. Und das macht es, wenn man das sieht, dann ist es klar verständlich, warum. Wenn man das nicht sieht, dann findet man das extrem diffus. Man könnte sagen, auf der energetischen Ebene kann eine Birne wie ein Apfel schmecken und ein Apfel wie eine Birne. Und das macht aus unserem Leben heraus gelernt, wie kein Sinn, entweder ist ein Apfel ein Apfel oder eine Birne, eine Birne. Und bei den Energien, weil sie vielschichtig ist, kann es auch eine Kombination aus beidem sein. Und das macht es dann schwierig, weil man das Verständnis mit den Energien nicht auswendig lernen kann, weil das so komplex ist und so viele Ausnahmen hat. Sondern man kann es wie lernen zu sehen, muss dann aber sich selber davor schützen, dass man nicht eine Grundphilosophie hat und dass alles, was man sieht, in diese Grundphilosophie einteilt. Das ist das Schwierige. Und da muss man beobachten lernen.
Aber selbst wenn Energie, von der wir jetzt gerade sprechen, so vielschichtig ist, hat es dennoch irgendwie Gesetze oder Regeln?
Ja, aber eigene. Es gibt nicht so die zehn Regeln, die Energiefelder, auf denen Energiefelder aufbauen. Für mich ist es so, dass jedes Energiefeld, wenn man jetzt einen Mensch nimmt, jeder Mensch hat seine eigenen Regeln im Energiefeld. Und diese eigenen Regeln, die verändern sich, wenn man sich entwickelt, und dann funktioniert man anders. Und darum ist ein Energiefeld von einem Menschen nicht statisch, das ist nicht immer gleich, sondern das verändert sich die ganze Zeit. Mache ich eine Klammer auf, das ist auch der Grund, warum Fremdenergie schädlich ist für das System. Weil meine eigene Energie sich die ganze Zeit verändert, brauche ich immer die Energie, die sich in mir drin entwickelt hat. Und ich nehme ein Beispiel, um zu veranschaulichen, was das heißt. Wenn ich jetzt ein Energiedepot von mir habe von vor 4-5 Jahren, wo ich eine super Phase gehabt habe und ich habe gedacht, ja, ich mache da einen Energietank und den hole ich mir, weil ich mal zu wenig Energie habe. Und ich den heute nehme, 5 Jahre später, dann wird mich die Energie, die mir vor 5 Jahren gut getan hat, wird mich heute zurückziehen, weil ich nicht mehr dieser Mensch bin. Das heißt, wir sind morgen nicht mehr der wir heute gewesen sind, auch wenn wir im Außen gleich scheinen. Und das macht diese Vielschichtigkeit aus, dass sich Energie total verändern kann in der Reaktionsfähigkeit, in der Art, wie sie sich bewegt, weil sie mit uns Menschen mitlebt. Man könnte das noch irgendwie sagen, dass wir unsere Gedanken, die verändern sich auch. Und die Energie ist nicht statisch, stabil, sondern die ist veränderlich und widerspiegelt am Schluss, wer wir sind und wie wir im Leben unterwegs sind.
Wenn ich das richtig verstehe, heißt es, wir können nicht über die eine Energie sprechen, weil jede Energie vom individuellen Energiefeld anders ist und eine eigene Logik und eigene Gesetze hat. Und selbst die Energie im eigenen Energiefeld kann sich mit der Zeit verändern.
Genau. Und jetzt kann man nur noch einen Rückblick in den letzten Podcast, wo wir da über drei Phasen gesprochen haben, Hilfe, Stabilisierung und Entwicklung. Und wenn man es so anschaut, dann ist es ja wie logisch, dass die Energie von jemandem, der Hilfe braucht, der überfordert ist, anders funktioniert als von jemandem, der stabil ist. Und jemand, der in der Entwicklung ist, bei dem funktioniert das Energiefeld nochmals anders, funktionieren die Energien nochmals anders als bei jemandem, der in der Stabilität oder in der Hilfe braucht. Und das ist das, was so einem so das Hirn sprengt, weil man es wie nicht begreifen kann, wieso ist das immer so anders. Weil wir Menschen sind gewohnt, dass wir irgendwann wissen, das ist ein Baum. Dann haben wir das gelernt und das ist ein Baum, das ist das Thema erledigt. Und bei der Energie ist es nicht so, ja, das ist diese Energie. Und dann schaust du das nächste Mal und dann ist diese Energie eben nicht mehr diese Energie, die sie gewesen ist, weil sie so vielschichtig ist und das überfordert dann viele Menschen in der Wahrnehmung und dann hören sie auf wahrzunehmen und geben sich die Zeit nicht, sich an das zu gewöhnen. Oder sie nehmen dann Philosophien, wo sie sagen, ja, das ist so und so und so, weil in der Philosophie wird das so und so beschrieben. Und das ist das, was schade ist, weil man da eigentlich den Zugang zu dem, was wirklich da ist, wie ein bisschen verliert. Gefällt dir mein Podcast? Dann abonniere der Energiefeldtherapeut und empfehle ihn gerne weiter. Mehr Infos zu meiner Methode der Energiefeldtherapie findest du in den Links in der Beschreibung.
Vielleicht können wir uns ja annähern, indem wir über Gemeinsamkeiten sprechen, die diese Energie haben. Also die Energie ist lebendig. Das ist bei allen, also die Energie, die wir sprechen, wenn wir nicht über Strom jetzt sagen wir mal sprechen. Die ist sie intelligent?
Da kann ich dir bei beiden Fragen widersprechen. Energie muss nicht immer lebendig sein. Energie muss auch nicht intelligent sein. Es gibt Energiefelder, die sind sehr dumm, weil sie nicht intelligenter sein müssen. Und es gibt Energiefelder, die sind so schwach, dass man nicht mehr von Leben sprechen kann. Und das ist das, was so schwierig ist. Ich behaupte, am Ende vom Podcast werden wir merken, dass wir die Energie, wie ich sie betrachte, nicht in eine Kategorie hineinbekommen. Und das ist das, was so schwierig ist. Und als ich jung gewesen bin und begonnen habe oder ich die Türe aufgestoßen habe und das verstanden habe, da ist in mir, ich war genügend stark, aber in mir sind alle meine Vorstellungen von richtig falsch, die sind alle pulverisiert worden. Und das musste ich zulassen, dass die pulverisiert wurden, damit ich nicht mehr sehen konnte, was ich glaubte, was meinem Verhaltensmuster entsprach, sondern ich konnte sehen, was wirklich ist. Und das ist das Schwierigste, ich sage dem Autovervollständigung, wenn ich am Waldrand bin und ich sehe eine große Gestalt von 2 Meter, dann denke ich mir, okay, das wird ein Berg sein, ein großer. Und ich muss da nicht hingehen, um das zu überprüfen, denn wenn ich recht habe, bin ich tot. Und so haben wir Autovervollständigungen, dass wir schneller reagieren können, dass wir Reflexe haben. Und diese Autovervollständigung, die kommt dann beim Lesen von Energiefeldern, beim Verstehen von Energiefeldern in die Quere. Die muss man lernen, in diesem Bereich, nur in diesem Bereich, auszusetzen. Und das war für mich ein jahrelanger Prozess, zu lernen, nicht vorschnell zu urteilen, zu bewerten, zu verstehen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich bin jetzt dumm, ich verstehe nichts von Energiefeldern, ich muss jetzt das beobachten, um ein Verständnis dafür zu entwickeln. Und daraus ist eigentlich dann diese große Beobachtung entstanden, wo ich daraus dann diese Vielschichtigkeiten bekommen habe. Und im Nachhinein war das für mich so ein eigentlich erstaunlicher Glückstreffer, dass ich mich da dazu entschieden habe, nichts wissen zu wollen, sondern nur sehen zu wollen. Und das war ein großer Schritt, der eine richtige Lawine ausgelöst hat. Und darum ist so die wichtigste Regel, es gibt keine Regel. Und das ist so das Schwierige, weil wir Menschen ja auf Regeln bestehen. Und dann würde, ich sage mal, ein Wissenschaftler würde sagen, ja, das gibt da immer eine Regel und dann sieht man sie nicht. Und dann würde ich wirklich widersprechen und sagen, nein, Energie ist so vielschichtig, es gibt keine Regel. Oder das ist wie wenn man vielleicht versuchen würde, das ganze Lebewesen oder alle Lebewesen, die auf der Welt sind, Fische, Bakterien, Viren, keine Ahnung, Pflanzen, Menschen, Reptilien, Kaltblüter, Säugetiere, was auch immer. Wenn man sagen würde, ja, was haben alle die gemeinsam? Und da muss man sagen, ja, sie leben, aber unterschiedlich. Die Unterschiedlichkeit ist so groß, dass man nicht mehr von relevanten Gemeinsamkeiten sprechen kann. Und wir nehmen Energie als etwas wahr, was gleich ist. Und man kann sagen, Energie lebt, ja. Sie lebt, aber sie kann halt auch anders leben, indem dass sie fast nicht lebt und aus unserer Sicht dann vielleicht tot ist, aber gar nicht so tot ist, wie es vielleicht ausschaut, weil man vielleicht das Leben, das sie noch hat, nicht sieht.
Also im Grunde, umso mehr du siehst und weißt, desto weniger weißt du eigentlich, weil du hast ja täglich auch neue Kunden und dann lässt du dich immer wieder neu auf die Energie ein, weil du ja nicht weißt, wie die ist.
Genau, und manchmal ist es auch so, wenn ich Dinge sehe dann und Energiefelder, eine Analyse mache oder so, dann denke ich so, okay, wow, diese Kombination hatte ich jetzt noch nie, erstaunlich. Und wenn ich das nicht so machen würde, dann würde ich stereotypisch arbeiten, würde ich sagen, okay, der hat Angst, okay, dann hat er dieses Problem, der ist überfordert, dann hat er dieses Problem. Und für mich gibt's wirklich massivst unterschiedliche Auslöser, die auch dann in verschiedenen Konstellationen dazukommen. Man kann es vielleicht wie vergleichen, wie mit Kochen. Wenn wir 20 Zutaten nehmen für ein Gericht, dann können wir das über die Welt verteilt in allen Kulturen 100 Leute kochen lassen und es werden 100 verschiedene Gerichte sein mit denselben Zutaten. Weil jeder die Zutaten anders misst, unterschiedlich lange kocht, andere Ansätze verfolgt. Und darum könnte man sagen, mit 200 Zutaten kann man nahezu unendliche Kochgerichte produzieren. Die zwar alle ähnlich sind, weil wegen den Zutaten, aber vom Geschmack, von der Zusammensetzung werden sie alle sehr unterschiedlich sein.
Zum Punkt ähnlich, könnte man aber sagen, es gibt Gruppen, da ist die Energie ähnlich oder verhält sich ähnlich und andere Gruppen, die sind komplett anders?
Da sind wir jetzt in einem spannenden Bereich, das könnte man wie sagen, bei allen Lebewesen auf der Welt, wenn wir uns jetzt die Säugetiere anschauen, dann haben die Säugetiere natürlich einige Dinge miteinander gemeinsam. Und da gibt es auch Energiefeldgruppen, die miteinander etwas gemeinsam haben. Das sind dann die Wachstumsbereiche zum Beispiel oder die Energiefelder, die da sind, um auszugleichen oder um zu stabilisieren oder um zu kompensieren. Die haben dann die Energiefelder, die dann in der Gruppe sind, die haben dann schon gewisse Gemeinsamkeiten mit sie, miteinander.
Könnte man so kategorisieren, wir Menschen haben ähnliche Energiefelder oder Säugetiere, Pflanzen ist nochmal eine Gruppe und dann Material, oder ist diese Vielschichtigkeit auch innerhalb der Menschen, der Säugetiere, der Pflanzen?
Die Vielschichtigkeit ist auch innerhalb der Pflanzen, der Säugetiere, des Lebens. Für mich hat auch ein Stein ein Energiefeld. Und ich spreche jetzt nicht von den Amethysten und den Diamanten, die funkeln, sondern ich spreche auch von einem Kieselstein, der im Meer liegt, der hat eine Geschichte in sich drin. Wenn man die lesen kann, dann fühlt sich ein Stein nach Leben an, obwohl, wenn jeder normale Mensch würde sagen, ein Stein ist tot, der hat ja kein Leben in sich, hat keinen Puls, bewegt sich nicht. Und dann wäre meine Frage, ja, hast du einen Stein schon mal über eine Million Jahre beobachtet? Bist du sicher, dass es sich nicht bewegt? Ist jetzt so eine rhetorische Frage, aber das heißt einfach, wir definieren Leben und Bewegung und Entwicklung, und alles, was dieser Definition nicht entspricht, empfinden wir nicht so. Und das ist eine eingeschränkte Sichtweise. Und wenn man über Energien spricht und mit Energien arbeiten will und Energien verstehen will, dann muss man diese Denkstrukturen aufbrechen in dem Bereich von den Energien. Und dann muss man wie neue Wege gehen, und das geht eigentlich nur übers Beobachten. Aber ich muss auch sagen, da muss man wirklich Leidenschaft haben, dass einem das nicht langweilig wird.
Rico, gibt es eine Universalenergie? Also wir hatten ja schon mal gesprochen, dass zum Beispiel in einer Familie jedes Familienmitglied ein Energiefeld hat, aber auch als Familie eine gemeinsame Energie hat. Haben wir auch eine große Universalenergie, die alles verbindet?
Aus meiner Sicht nicht. Es scheint so, wenn man oberflächlich schaut, aber wenn man in die Tiefe schaut, dann nicht. Ich mache ein Beispiel, eine Familie. Von außen betrachtet scheint eine Familie ähnlich zu sein. Wenn man eine Familie nicht kennt, dann sagt man, ja, der Sohn ist wie der Vater und die Tochter wie die Mutter oder umgekehrt. Und ja, das ist die Familie Müller, die sind alle gleich. Und wenn man dann die einzelnen Familienmitglieder wirklich anschaut, genau, und nicht oberflächlich, dann merkt man, nein, die sind nicht gleich, die sind völlig unterschiedlich. Auch wenn sie vielleicht gewisse Ähnlichkeiten haben, aber man merkt dann auch im Laufe des Lebens, ja, der kleine Klaus war ja nur ähnlich wie der Vater, bis er 30 war. Danach wurde er ein ganz anderer. Und das sind so Dinge, die man viel zu vorschnell definiert, viel zu vorschnell als gegeben anschaut und das dadurch einen falschen Eindruck gibt. Und oberflächlich betrachtet haben wir Menschen alle die ähnlichen Energiefelder, die ähnlichen Funktionen. In die Tiefe funktionieren wir total anders.
Das meine ich nicht. Also ich meine, wir hatten ja darüber gesprochen, dass eine Familie eine Familiendynamik haben kann. Also dass oder auch im Arbeitsteam, also wenn ich in einer Gruppe arbeite, dass wir als Gruppe nochmal eine Energie haben, nochmal eine Dynamik. Haben wir als Menschheit oder auf diesem Planeten nochmal eine Gruppendynamik, eine Gruppenenergie, die uns irgendwie verbindet?
Ah ja, genau. Okay, jetzt verstehe ich, was du gefragt hast. Also vom Grundsatz her ist es so, dass bei der Gruppendynamik ist, die Teilnehmer, die in einer Gruppe sind, da gibt es Wechselwirkungen, da gibt es Reaktionen, gute, schlechte, was auch immer, und daraus entsteht dann die Gruppendynamik. Und bei den Menschen ist es aus meiner Sicht so, dass die Population auf eine gewisse Art wie zu groß ist und es dann mehr so einzelne Gemeinsamkeiten gibt. Das ist wie in Europa für uns sind, gibt es Amerikaner oder Südamerikaner oder Australier oder Asiaten. Und wir sind da sehr pauschal, aber dabei ist der Nordamerikaner ist ein anderer als der Südamerikaner. Und derjenige, der in Kanada lebt, ist anders als der in Kalifornien oder der in Texas. Wie die Amerikaner denken, ja, wir Europäer sind gleich, und wir Europäer sagen dann, nein, ich bin kein Spanier, ich bin Schweizer oder ich bin Deutscher oder ich bin kein Italiener. Wir sind wirklich unterschiedlich. Das sieht man manchmal schon von der einen Stadt zu der anderen. Ich lebe in St. Gallen, ist eine kleine Stadt, ist anders als Zürich. Und ich glaube, es gibt so einen Punkt, wo die übergeordnete Gruppenenergie schon sichtbar ist, aber wie nicht mehr so eine große Relevanz hat. Das heißt, das, was in kleinen Gruppen ist, hat für mich eine größere Relevanz, als was ich in großen Gruppen habe. Man kann sagen, wenn ich jetzt mich als Beispiel nehme, die Familie prägt einen mehr als Die Stadt, wo man lebt, und die Stadt prägt einen mehr als das Land, wo man lebt, und das Land, wo man lebt, prägt einen mehr als in der Welt, wo man lebt. Alles hat seine Energie, aber nicht mehr so stark die Wirkung auf den Einzelnen.
So ein Makro- und Mikroenergie wahrscheinlich oder Umfeld.
Ja, genau.
Woher kommt diese Energie? Gibt es eine große Quelle, wo diese Energie ist, oder wird sie durch Reibung geschaffen? Wie entsteht sie oder woher kommt sie?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass alles, was wir nicht wahrnehmen, wir als Stille wahrnehmen. Und es gibt aus meiner Sicht, wenn man Makrokosmos, was groß ist, und den Mikrokosmos nimmt, was man als klein wahrnimmt, gibt es keinen Bereich, wo es keine Bewegung hat. Es gibt aber so kleine Bereiche, wo die Bewegungen so klein sind, dass ich die Bewegungen nicht sehe. Da würde man sagen, da brauche ich ein Mikroskop. Und ein Mikroskop hat ganz viel Leben. Wenn ich es mit dem Auge anschaue, ist es ruhig, hat es kein Leben. Und das ist so bei der Energie auch. Wenn ich viele Dinge, wo ich merke, da bewegt sich nichts, da ist Ruhe, ist es nur so, weil ich nicht tiefer, genauer schauen kann und dadurch ich die Bewegung nicht sehe. Und darum ist es eigentlich so, dass es den Zustand von nicht bewegen nicht gibt. Es gibt den Zustand von langsam bewegen, von ganz wenig bewegen, von 0,00000 Millimeter Bewegung, die man nicht als Bewegung wahrnimmt. Und diese Bewegungen, diese bewirken, dass Energie entsteht. Und je mehr Energie entsteht, desto mehr kann aus dieser Energie dann auch Verhalten entstehen. Man kann sagen, ganz einfache Energie, die ist einfach Energie. Und je komplexer diese Energie wird, desto mehr beginnt diese Energie auch sich zu verhalten.
Somit ist die Frage nicht, woher kommt die Energie, sondern wir sind im Meer von Energie. Nur es gibt Energie, die eher langsam und still ist. Die nehmen wir nicht so wahr. Und dann durch Reibung entsteht dann auch eher so eine Dynamik, so eine Intelligenz auch, eine Manifestation quasi dieser Energie.
Genau, ich würde da nicht Manifestation nennen, sondern sie wird dann wie sichtbar. Und jetzt könnte man sagen, die Menschen haben unterschiedliche Wahrnehmungen. Für den einen ist Energie jetzt sichtbar, für den anderen noch nicht. Und wir definieren Energie nach unserer Sichtbarkeit. So nach dem Motto, wenn ich es nicht sehe, ist es nicht da, dann gibt es es nicht. Das wie auch die Wissenschaft. Für die Wissenschaft existiert alles, was man messen kann. Und das, was man nicht messen kann, ist dann nur eine unbelegte Theorie. Aber wenn man jetzt die Wissenschaft anschaut, dann wird die Wissenschaft immer wieder widerlegt, weil es sich weiterentwickelt, bessere Messgeräte, keine Ahnung, vielleicht in 1000 Jahren, wenn es uns Menschen da noch gibt, dann gibt es vielleicht ein Instrument, den jemand erfunden hat, der diese Energie, die man nicht sieht, nicht spürt, die man als tot empfindet, wo auf einmal merkt, da hat es doch viel Energie. Und darum, es gibt gar keinen Zustand, wo es keine Energie hat, nur wo ich die Energie nicht wahrnehme.
Du hast vorhin was Spannendes gesagt, dass ein Stein auch Energie hat. Es wirkt vielleicht auf uns tot, aber ist trotzdem Energie. Heißt das, wir können ja vielleicht ein Alltagsbeispiel machen, wenn ich jetzt im Möbelgeschäft gehe und einen Schrank kaufe. Sagen wir mal, dieser Schrank wurde in einer Fabrik hergestellt, von einem Handwerker zusammengebaut und von einem LKW transportiert und von einem Verkäufer verkauft. Hat dann dieser Schrank eine eigene Energie oder ein eigenes Energiefeld?
100%, ja.
Und woher kommt die? Also ist das das Material, wenn das Holz ist, oder bleibt die Energie des Handwerkers haften?
Es bleibt die Energie des Handwerkers haften. Und das ist auch darum, was die einen, die das kennen, die sagen, ja, ich mag mehr Möbel von einem Handwerker, von einem Schreiner, der das macht. Und der andere sagt, nein, ich brauche Möbel von Ikea, die sind für mich gut genug. Und das ist einfach eine unterschiedliche Wahrnehmung. Wieder nicht richtig und falsch. Aber wenn jemand ein Handwerk macht, dann hat aus dem, was er macht, gibt er dem Holz eine neue Form, aber auch eine neue Energie. Und das ist auch das, was man spürt. Das ist das, was man beim Essen sagt, ja, die hat mit Liebe gekocht. Es macht also einen Unterschied, ob man mit Liebe kocht oder mit, jetzt muss ich noch kochen. Es schmeckt anders, weil die Leidenschaft auch Energie ist, die dann darin spürbar ist.
Könnte man dann aber nicht doch sagen, dass ein Gesetz oder eine Regel von der Energie ist, dass sie anhaftet?
Ja, beim einen Schreiner ja, beim anderen nicht. Es gibt auch Schreiner, die extrem gut arbeiten und eine Leidenschaft haben, aber die Leidenschaft bleibt in ihnen drin. Und es gibt Schreiner, die super leidenschaftlich arbeitet und ein Teil von ihrer Leidenschaft geht ins Holz über.
Passiert das, also so ein Material ist das dann, wenn das mit dem richtigen Handwerker jetzt sagen wir mal in Berührung kommt, wie ein Schwamm und nimmt das auf? Passiv oder muss der Schreiner dann sagen, aktiv presse ich jetzt meine Energie in diesen Schrank rein?
Nein, das muss er nicht aktiv machen. Das ist auch nicht ein Schwamm, sondern es hat wieder mit zu tun, wenn man sich mit etwas auseinandersetzt, dann verändert das. Man kann sagen, ein Schreiner, der einen Schrank macht, verändert den Schrank und der Schrank verändert den Schreiner. Weil der Schreiner erlebt ja auch etwas. Und das ist ja das, was Menschen sagen, ich arbeite gerne mit Holz. Der andere sagt, ich arbeite gerne mit Metall. Weil der mit Holz arbeitet, sagt, wenn ich mit Holz arbeite, das macht etwas mit mir, das tut mir gut. Also das sind dann wieder Wechselwirkungen. Du merkst die Komplexität,
ja.
Die nimmt eher zu, als dass sie abnimmt.
Ja, the more you know, the less you know. Das bedeutet, also ich denke jetzt einfach mal laut, so ein Schrank ist dann die Summe vom Material zum Beispiel, vom Handwerker, vom LKW-Fahrer, vom Gebäude, wo es verkauft wird. Also es ist die Summe von allen, muss aber auch nicht.
Genau.
Also je nachdem, es kann, muss aber nicht.
Genau, und jetzt kann es sein, dass der Baum, der, keine Ahnung, im Land A gewachsen ist, dass der eine stärkere Energie hat, wo man sich wohler fühlt als derselbe Baum mit demselben Material, derselben Qualität, wo am Ort B gewachsen ist. Und das ist auch das, was auch schwierig zu lernen ist. Ich sage mal, früher war es noch anders, weil man nicht industriell geholzt hat. Früher sind die Leute, die Handwerker, in den Wald gegangen. Ist natürlich schon ganz eine lange Zeit her. Und da hat man geschaut, welcher Baum fühlt sich am besten an, um zu fällen. Natürlich haben wir ihn auch in Augenschein genommen, aber dann haben wir gesagt, dieser Baum ist der richtige und hat dann gefällt und hat eine ganz andere Holzqualität gehabt. Also es ist halt wie mit allem, es kommt immer darauf an. Und das bringt so Leute zur Verzweiflung, wenn man sich mit Energie auseinandersetzt. Ja, was denn? Ich muss sagen, ja, es kommt darauf an. Ja, auf was denn? Ja, eben, auf das kommt es darauf an.
Auf alles.
Und das hat mich auf meiner Reise, Energien zu sehen, hat mich das nicht in den Wahnsinn gefügt. Da habe ich Glück gehabt und bin ich auch froh darüber. Aber es hat mich schon vor große Probleme gestellt. Ich hatte einfach das Glück, dass ich nicht entschieden habe, darüber nachzudenken, sondern zu beobachten. Also ich habe nie begonnen, darüber nachzudenken, warum ist jetzt das so aus der Logik heraus, sondern immer aus der Beobachtung heraus. Darum habe ich wie gelernt, Energien zu lesen, ohne den Anspruch zu haben, wie sie sich verhalten müssen.
Was ist jetzt, wir können ja vielleicht noch ein Beispiel machen, wenn ich jetzt auf den Flohmarkt gehe und eine Vase kaufe. Weil eine Vase wird ja, also ein Schrank hat ja hier wirklich jemand gebaut. Ja, okay, eine Vase jetzt vielleicht, egal, bleiben wir dran. Ich kaufe jetzt eine Vase vom Flohmarkt und diese Vase hat 30 Jahre bei einer Familie gelebt. Nehme ich dann quasi, oder was heißt gelebt, gestanden oder auch gelebt, wenn ich diese Vase nun kaufe, nehme ich dann die Energie von der alten Familie mit?
Kommt darauf an.
Ja.
Es kommt darauf an, war das eine Vase, die niemandem was bedeutet hat, die einfach nur 30 Jahre im Schrank gestanden ist? Dann wird sie weniger Energie von der Familie haben. Wenn es aber die Lieblingsvase von einem Kind gewesen ist oder von der Mutter gewesen ist oder von der Familie gewesen ist, dann wird es mehr Energie darin haben. Wenn die Vase ein Streitgeschenk gewesen ist, die Frau jedes Mal daran erinnert hat, dass der Mann nicht nett gewesen ist, dann wird sie weniger gute Energie drin haben. Also es kommt auch hier wieder darauf an. Und jetzt sind wir nur bei einer banalen Vase.
Vase, ja.
Darum ist es auch so, dass, und jetzt gehen wir noch einen Schritt tiefer, und dann kommt es darauf an, dass jemand dann die Vase anschaut und der eine findet so, oh nein, die Vase mag ich nicht, und der andere findet, ach, die Vase ist super, die hat doch super Energie, fühlt sich gut an, weil je nachdem, wie ich bin, wie stark ich bin, wie ich von der Konstellation her bin, betrifft mich das gar nicht und jemanden anderen betrifft das extrem.
Das heißt, wenn das, sagen wir mal, eine Streitvase war, und ich bin selber nicht so stark, also eher schwach emotional, dann beeinflusst mich diese negative Energie, sagen wir mal in Häkchen, oder diese Streitenergie beeinflusst mich dann mehr, als wenn ich stark bin.
Nein, wenn du Bereiche in deinem Energiefeld hast, wo diese Streitenergie Einfluss haben kann.
Ah, okay.
Das kann auch sein, dass du schwächer bist, aber es hat nicht dieselbe Resonanz.
Beeinflusst mich nicht.
Genau, das war sehr spannend. Freunde von mir haben, das sind Pärchen, die haben ein Erbstück bekommen, das, glaube ich, schon seit 5 oder 4 Generationen in der Familie ist. Und der, der nicht in der Familie oder der, der nicht betroffen ist, das heißt, der hat das als Möbel als extrem negativ empfunden und die, die in der Familie gewesen ist, wo das Möbel hergekommen ist, die hat das als sehr schön und warm wahrgenommen.
Ah ja.
Und der, der das nicht als gut empfunden hat, das war ein sehr starker Mensch. Also nicht schwach, überhaupt nicht, aber das hat dem wie nicht gepasst. Also da ist, das ist so, Energie wird eben ganz unterschiedlich wahrgenommen. Das kann auch sein, dass Energie als negativ wahrgenommen wird, die von allen anderen positiv ist. Das würde man wie noch einen Vergleich, dass jemand sagt, ja, ein Gemüseteller, den mag jeder. Nein, es gibt Menschen, die mögen kein Gemüse. Du würdest sagen, okay, Schnitzel, Pommes frites mag jeder. Nein, es gibt Leute, die mögen das nicht. Und so sind wir unterschiedlich und das hat dann auch mit der Energie, ist es auch so, nur weil es sich für viele gut anfühlt, muss es sich für uns selber nicht gut anfühlen.
Entwickelt sich diese Energie da aber auch weiter?
Diese Energie entwickelt sich weiter, sie verändert sich auch, aber in der Regel eher passiv.
Je nachdem, wo sie steht oder wer sie mitnimmt.
Je nachdem, wo sie steht, wer sie mitnimmt. Und wenn jemand jetzt sehr stark ist, dann kann es sein, dass diese Vase sich natürlich reinigt.
Genau, das ist ein guter Punkt. Kann man die bereinigen? Also kann man die neutralisieren?
Bis zu einem gewissen Punkt, ja, ganz. Je nachdem, schwierig.
Wie sieht's mit Räumen aus oder Wohnungen oder Häuser, wenn da jetzt viel gestritten wird? Ist das dann, bleibt dann diese Streitenergie auch am Haus haften?
Die bleibt am Haus haften und jetzt geht's darum, wer zieht jetzt ein? Wenn jemand einzieht, der auf diese Streit nicht anfällig ist, dann ist die Streitenergie nach 2 Tagen raus. Wenn jemand reingeht, der auf die Streitenergie reagiert, dann kann es sein, dass sie dann mehr streiten. Auch hier wieder, es kommt darauf an.
Ja, du bist
es kann aber auch sein, dass ein Pärchen reinzieht, die miteinander streiten, dann bekommen sie ein Baby, das verändert die ganze Konstellation und dann ist die negative Energie gelöst. Nicht, weil das Baby Superkräfte gehabt hat, sondern weil sich das, die ganze Konstellation verändert hat.
Du bist ja Energietherapeut. Könntest du so ein Haus auch helfen, sich zu bereinigen?
Vom Grundsatz her schon, aber aus meiner Sicht macht es immer mehr Sinn, die und ist immer nachhaltiger, wenn man die Menschen stärkt, die im Haus drin sind, weil sich dann das Haus auf eine andere Art reinigt. Ich vergleiche es wie mit meinem Praxisraum. Da wird viel drin gesprochen, da passiert viele Dinge, da hat es viel Schwere in den Gesprächen. Ich reinige meinen Praxisraum nie. Vielleicht einmal im Jahr, aber grundsätzlich nie. Weil der sich selber reinigt durch die Art, wie ich mich im Raum bewege. Da muss ich gar nicht daran denken. Also das kommt wieder darauf an. Und ich habe natürlich die Räume ausgesucht, wo ich dann überzeugt gewesen bin, dass es auch zu mir passt. Und jetzt kann man sagen, wenn Dinge zu einem passen, dann lässt es sich mehr reinigen, als wenn Dinge nicht zu einem passen. Was ich jedem abraten würde, in ein Haus einzuziehen, wo man sich nicht wohlfühlt und dann zu glauben, dass man mit Reinigung das alles wegbringt, wird wahrscheinlich oder in vielen Fällen dann nicht funktionieren.
Zum Abschluss nochmal, du hattest Heilsteine auch kurz angesprochen. Gibt es sowas wie Heilsteine oder Materialien, die besonders einen besonders großen Einfluss auf uns haben und uns eventuell sogar heilen können?
Also vom Grundsatz her heißt der Heilen nur, etwas tut mir gut. Und da gibt es Menschen, die auf Steine empfänglich sind und merken, dieser Stein tut mir gut. Und andere Menschen nehmen den Stein in die Hand und sagen, merke ich nichts, interessiert mich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Und das ist so wie, ja, kann sein, Steine können heilen, Holz kann heilen, Kleider können heilen, Menschen können heilen, Situationen können heilen, ein Auto kann heilen. Also grundsätzlich, wenn einem etwas gut tut, weil es zu einem passt, dann hat es eine heilende Fähigkeit. Und heilen heißt eigentlich nichts anderes als, mein Zustand verbessert sich. Und darum kann ein Stein heilen, aber er muss eben nicht. Und jetzt sind wir wieder da, dass Menschen dann sagen, ja, Steine heilen. Und ich würde sagen, ja, kann sein. Manchmal ja, manchmal nein. Und wir sind aus der Schulmedizin gewöhnt, Kopfschmerzen, dann die Tablette, die muss bei allen wirken. Und bei der Energie ist es eben so, dass es halt dann unterschiedlich ist, weil es halt darauf ankommt, weil es halt andere Konstellationen sind. Und das ist das, was so für mich spannend und für viele andere so schwierig ist. Weil man muss wirklich beobachten, dass man es versteht.
Steine können heilen, Plastik auch.
Plastik auch. Ich sag mal, wenn ich eine coole Plastikvase kaufe, die mir wahnsinnig Freude bereitet, weil sie, ich habe sie an einem speziellen Ort gekauft, in einer speziellen Situation, nehme sie nach Hause, stelle sie an einen schönen Ort und jedes Mal, wenn ich sie anschaue, denke ich so, wow, dann wird die Plastikvase eine heilende Wirkung haben. Was das genau ist, müssen wir mal in einen anderen Deep Dive anschauen, aber Heilung wird oft auch falsch verstanden. Heilung ist wirklich alles, was mir gut tut, heilt mich.
Rico, wir haben sehr oft erwähnt, oder du hast sehr oft erwähnt, dass fremde Energie zu einem langfristig nicht gut tut. Also, dass jeder seine eigene Energie hat und deswegen wichtig ist, dass man diese auch nur nutzt. Wir haben jetzt aber gehört, dass alles Energie hat. Also, ich habe zig Vasen in meiner Wohnung und Schränke und Tische und das Haus hat noch eine Energie. Wie schütze ich mich dann? Also wie kann ich mit diesen Sachen interagieren, aber trotzdem meine eigene Energie nicht beeinflussen?
Indem, dass du merkst, dass du bist und nicht das Haus. Du bist du und nicht die Vase. Du bist du und nicht die Möbel. Das ist wie, wenn man liebt. Wenn man liebt, dann, ich mache ja mit meiner Frau auch nicht eine Bluttransfusion, wo wir unser Blut vermischen. Sondern sagt man, hey, die Körper sind da intakt, die bleiben. Das ist so die Regel. Du hast deinen Körper, ich habe meinen Körper. Und so ist es eigentlich auch mit der Energie, wo man sagt, ich habe meine Energie, du hast deine Energie. Und die kann miteinander sich gut anfühlen, wenn sie sich begegnet, aber sie wird nicht vermischt. Ist auch nicht so, dass ich, wenn ich jemanden mag, sage, hier, gib dir meine Hand und nehme deine.
Ja, verstehe. Das heißt, wenn ich eine Vase habe, die mir sehr gut tut, dann kann sie mich unterstützen und in irgendeiner Weise stärken und erfreuen. Aber die Vase, die Energie der Vase wird nicht zu meiner Energie.
Doch, man kann sich so stark mit der Vase verbinden, dass aber sie zur eigenen Energie gut. wird, aber es tut einem nicht gut, weil es einem überfordert, genau. weil man nicht die Vase ist.
Verstehe. Wow, Rico, sehr, sehr interessant. Also ich habe jetzt noch mehr Fragen als am Anfang. Aber ich glaube, das ist in der Sache. Also ich glaube, ich habe mich dann gut reingedacht, dass ich weniger weiß als vorher. Ich stelle ja zum Abschluss noch eine Frage, die, glaube ich, unmöglich ist zu beantworten. Also wie würdest du denn jetzt einem Kind erklären, was Energie ist?
Ich würde einem Kind ganz kindlich erklären, was Energie ist. Würde da wahrscheinlich versuchen, es nicht zu erklären. Aber eher zu sagen, Energie ist das, was du spürst. Und würde aber gleichzeitig auch sagen, Energie ist etwas Normales, das musst du auch nicht zu stark beachten. Denn wenn Kinder Dinge zu stark beachten, dann sind sie wie überfordert und kommen in Stress hinein, können das auch nicht einsortieren und nehmen dann über Energien übersteigert wahr. Und ich kann wirklich sagen, hey Leute da draußen, ihr habt alle Energie, ihr werdet tagtäglich mit Energie konfrontiert und geht mit der Energie meistens sehr gut um, macht euch keine Gedanken, studiert auch nicht zu viel darüber nach, außer ihr habt eine Leidenschaft, wo ihr das wirklich verstehen wollt. Und dann geht mehr ins Beobachten hinein und weniger ins Wissen, weil das Beobachten schlägt das Wissen bei der Energie.
Rico, vielen Dank für diese Folge. Also ich liebe Deep Dives. ja, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Also vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen. Ich hoffe, ihr Zuhörer konntet auch viel mitnehmen und seht Energie mit anderen Augen oder das Wort Energie. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Auch dir danke, liebe Tiziana, und an alle, die heute wieder dabei gewesen sind. Ich hoffe, ich habe euch was ein bisschen zu denken mitgegeben. Noch mehr Freude habe ich, wenn ich euch was zu beobachten mitgegeben habe. Und ich möchte euch wirklich einen Gedanken mitgeben. Die Energie ist etwas Natürliches. Zerbrecht euch nicht den Kopf. Ich kenne viele Menschen, die sehr viel Energie spüren, aber denken, sie spüren keine. Ich kenne auch sehr viele Menschen, die denken, sie spüren viel Energie, aber die in Wirklichkeit vielleicht nicht so viel spüren, wie sie meinen, weil sie es intensiver wahrnehmen. Lasst euch nicht vergleichen, bleibt euch selber treu, bleibt in eurer Kraft und bis bald bei der Energiefeldtherapeut.